Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Ja, Mensch, Erich.
Ja, Mensch, Michael.
Da sitzen wir hier nun.
Mein Lieblingspodcast-Kollege.
Und machen Podcast zu zweit. Ganz allein.
Ja, das Apropos hat sich bei unseren Zuhörern und Zuhörern zu so einem Wahnsinnsbrenner, Dauerbrenner entwickelt, dass sich wirklich fast niemand dazu inspiriert fühlte, auch nur eine vereinzelte Eingabe zu machen. Wir hatten genau in unserer Karriere seit Anfang des Jahres hatten wir genau zwei Einreichungen und die waren ehrlich gesagt fast schon ein bisschen erbettelt.
Was jetzt irgendwie? Nein, ach, erbettelt. Ich wollte gerade sagen, du wolltest sagen, die waren fast schon ein bisschen scheiße, würde ich sagen.
Nein,
bash sie jetzt unsere Zuhörer.
Nein, die waren großartig.
Das war
aber
eine völlig falsche Fehlerwartung von mir jetzt, ja. Sie waren ein bisschen erbettelt. Ja, wir haben natürlich drum gebeten, dass Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir gut kennen, die du gut kennst, auch was einreichen. Nun haben wir nicht damit gerechnet, dass es so schwer ist, sich so ein Apropos aus den Fingern zu saugen.
Naja,
ich habe irgendwie gedacht, jeder hat auf jeder Party mindestens 5 solche Dinger zu erzählen.
Ja, aber du kennst halt auch zu wenig Leute, die
was zu erzählen
schulden,
haben. Ja, was zu erzählen
drum.
Naja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wenn ihr nichts zu sagen habt, dann müssen wir halt was sagen. Dann reden wir halt jetzt einfach länger.
Ja.
Also wir haben eine etwas veränderte Situation ab der heutigen Ausgabe, die 16. Ausgabe unseres noch jungen Podcasts der Wellenreiter ist, wollen wir einfach das Apropos ein bisschen strecken. Und tatsächlich nicht, weil es zu wenig zu sagen gibt und wir nur noch mehr Nonsens in die Welt rausblasen müssen, sondern weil es tatsächlich auch eine beliebte Rubrik ist. So ist es ja nicht. Das weiß ich nämlich. Ich habe nämlich zum Apropos schon tolle Rückmeldungen gehört. Das ist nämlich genau das, was ich immer dachte. Die Leute sagen, oh krass, das wusste ich ja noch gar nicht. Das habe ich dann gleich auf der Party erzählen können. Aber das ist halt so, das hätte ich gedacht, dass sie uns sowas ein bisschen mehr erzählen.
Ja, in der Tat.
Genau. Also ist jetzt die veränderte Situation. Wir wollen den Auftakt der Sendung noch ein bisschen länger machen und auch ohne den Gast direkt schon anwesend zu haben. Einfach damit wir die Gelegenheit haben, noch ein bisschen mehr über den Bodensee und die Region drumherum zu sprechen.
Ja, okay, aber bevor wir auf das Nicht-Gast-Thema kommen, kommen wir doch kurz auf das Gast-Thema.
Ja.
Nämlich Freimaurerei, Geheimnisse,
wow,
Weltherrschaft, Fragezeichen.
Ja, wir durften hinter die Kulissen blicken.
Ja, einen sehr schmalen Spalt, und zwar in der Frauenloge Konstanz in Person von Frau Petra
Lippold.
Meine Herren.
Guck, jetzt hast du dich verraten.
Ja,
auch du kriegst nicht jeden Namen.
Ja, natürlich. Ich bin ja unvorbereitet.
Das, ja, genau.
Das macht es sehr sympathisch, habe ich mir sagen lassen. Ja, das wäre zu sagen zu unserem Gast.
Und die Freimaurerei ist überraschend unweltherrschaftlich, wie wir herausgefunden haben.
Das ist schon zu arg gespoilert. Du hättest
ist das
jetzt
schon?
Nein, du hättest sagen müssen,
Rituale.
Nachdem wir das Blut an den Wänden gesehen haben, waren wir überzeugt, dass das hätte jetzt mehr Leute in den Gastpost-Podcast reingezogen.
Ja,
da haben wir ein bisschen jetzt vergeben. Aber gut, kommen wir doch zum.
Naja, apropos Konstanz.
Ja.
Wo wir ja waren. Wir fahren ja, wenn wir nach Konstanz fahren, je nachdem auf welche Seite von Konstanz wir müssen und welchen Verkehr wir einplanen müssen, fahren wir gerne mal über die Fähre.
Mhm.
Und dir, lieber Erich, ist da auf der Fähre was passiert, was dir ganz schön nachgegangen ist.
Ist mir nicht nachgegangen, aber ich bin auf eine Art angeschnauzt worden von einem Sommers Fährmann nennen. Das ist ja eigentlich so eine mythische Gestalt, der Fährmann, der dich auf die andere Seite bringt.
Der Fährmann, der uns zu den Freimaurern bringt.
Genau, der war einfach sehr ungeduldig, weil wir haben, also ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr kurzes kleines Auto, ein Smart, und der ist eigentlich eigentlich privilegiert bei beim Fairpreis. Der ist einfach günstiger.
Für einen fairen Preis sorgt er.
Genau. Und dann hat uns der irgendwie 27 Euro irgendwas abgeknöpft. Und ich habe mich gefragt, kann das stimmen bei dem kurzen Auto?
Und zumal wir in der vorletzten Folge mit Herrn Derschka auch schon nach Konstanz gefahren sind und weniger bezahlt haben.
Ja, ja, aber diesmal war es hin und zurück. Und auf jeden Fall sagte der Mann, anstatt mich über die Fahrpreissituation höflich, freundlich, sachlich aufzuklären, sagte der Mann, zweifeln Sie an meiner Arbeit. Und ich war so verdattert.
Ja, der Schock war dir ins Gesicht geschrieben.
Ja, ich hätte natürlich sagen sollen, nee, an ihrer Arbeit zweifle ich nicht, aber an ihrem Verstand möglicherweise. Das sind aber Dinge, die fallen einem naturgemäß erst.
Immer erst hinterher ein.
Auf dem Festland ein. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich mit Fair-Leuten sehr vorsichtig sein, der uns ja notfalls dann der Fähre verwiesen hätte, was natürlich nicht so einfach ist, wenn hinter einem bereits 30 Fahrzeuge stehen.
Das stimmt,
und dann, was dann die Konsequenz gewesen wäre, ein Platzverweis nur für mich. Du hättest im Auto sitzen bleiben dürfen, das Fahrzeug wäre dann sichergestellt worden. Also welches Szenario passiert, wenn man dem Fährmann praktisch über die Hutschnur steigt und er Konsequenzen zieht?
Bei einem Smart muss man natürlich vorsichtig sein, weil das Ding hätten sie einfach über die Reling kippen können.
Ist ja köstlich, sagt der Dieselfahrer, der, wenn er hier reinkommt, noch einen Duft von,
oh ja, Dieselfahrer, Moment,
von
aber
Verbrennungsstickoxiden verbreitet.
Es ist ein
verbreitet.
E-Smart.
Ja, natürlich.
Ja. Also wenn, dann fahren wir natürlich Energieressourcen schonend und möglichst günstig auf das Fähre mit dem Smart.
Ja, aber
faktisch hat er wahrscheinlich die Längen der Autos schon im Blick, aber offensichtlich sind jüngst die Preise so sehr gestiegen.
Das kann natürlich sein. Also da müssten wir recherchieren, aber das wäre ja Arbeit und Journalisten.
Nee. Ja, nee, das ist
schwierig. Also
lieber posaunen wir Dinge in die Welt. Mhm. Aber apropos Fair-Ticketpreise, ne?
Ja.
Die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg, ja, das war ja, geht ja zurück auf den Konstanzer Oberbürgermeister kurz nach dem Ersten Krieg.
Ersten Weltkrieg.
Nach dem Ersten Weltkrieg, nicht nach dem Ersten Krieg der Erde, natürlich nach dem Ersten Weltkrieg. Vielen Dank für die historische Korrektheit.
Sehr gerne.
Von der wir ja seit der Episode mit Herrn Derschka wissen, dass sie bei mir nicht ganz so punktgenau ist.
No.
Aber damals hatten die Grenzen in der Schweiz zugemacht und dann war Konstanz so ein bisschen abgeschnitten von der Welt, also vom nördlichen Thurgau. Und es gab nur zwei ganz schlechte Straßenverbindungen nach Radolfzell und nach Singen. Und dann haben sich die Konstanzer gedacht, Mensch, wenn das wieder passiert, brauchen wir eine Verbindung für Lastverkehr, für Personenverkehr in den Norden. Und haben dann auf der nördlichen Seite des Bodensees versucht, Gemeinden dafür, für diese Idee warm zu machen. So, hey, was haltet ihr davon? So eine schöne Fähre hin und her, zack, zack. Und fanden alle doof. Und dann haben die Konstanzer nachher den Hafen in Meersburg vom damaligen Grafen abkaufen müssen. Also das Gelände des Fährhafens in Meersburg gehört Konstanz. Und die haben das Ding einfach allein aufgezogen. Mhm. Und jetzt ist halt alles, was die da erwirtschaften, ist halt Konstanzer Ding. Und das Ding ist eine Goldgrube.
Ja, ich glaube auch, dass die Fährleute, wenn die von ihrem Butter runtersteigen, abends in ihre Lamborghinis, Bugattis und Ferraris steigen und dann, ja.
Zumindest nicht die Meersburger Steige hochfahren damit, nee, weil die sitzen ja alle in Konstanz.
Die sahen nicht aus, als ob sie ein Smart fahren würden. So.
Nee, das nicht, aber es ist schon witzig, dass sie damals gedacht hatten, das Ding sei nicht wirtschaftlich oder auch einfach nicht notwendig. Und wenn man schaut, was sie heute für einen Verkehr haben, wir haben vorhin mal nachgesehen, ja, über 1,2 Millionen Autos pro Jahr, die Fähre transportiert. Im Durchschnitt 4,2 Millionen Passagiere jedes Jahr. Also da von einer, das wird nichts, das Ding braucht doch keiner, ja, zu sprechen, ist
ja, setzt sich
historische
durch.
Dummheit, wenn man jetzt zurückdenken möchte. Ich will ja jetzt nicht die Meersburger pauschal für dumm erklären.
Ja, aber als Meersburger würde ich mir das auch verbeten haben an deiner an ihrer
klar.
Stelle. Ja.
Ja, aber auf dem Rückweg war dann gut. Wir hatten ja auch das Ticket schon gekauft. da gab es dann auch gar keine
Konflikte. Ja, du hattest es bezahlt, mehr. Von dem her hat es mir ganz gut getan eigentlich.
Ja, jetzt waren wir zweimal in Konstanz, jetzt müssen wir natürlich wieder auf die andere Seeseite blicken. Mhm. Aber natürlich gilt an dieser Stelle nach wie vor, wenn ihr euch einbringen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schickt uns gerne, so wie Holger in der vorletzten Sendung, auch einfach ein Funfact ein. Etwas, wo ihr euch auskennt. Dort, wo ihr wohnt, dort, wo ihr lebt. Das muss ja nicht etwas sein, wo ihr keine Ahnung habt, sondern irgendwas, was ihr an jeder Gelegenheit, wenn man irgendwie ein Funfact zu erzählen hat, was man da mal immer schon mal loswerden wollte oder so, schickt das einfach zu. Und das Beste ist, man kann es einfach per Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Mhm. Die Nummer dazu findet ihr auf unserer Webseite www.derwellenreiter.info. Derwellenreiter.info. Punkt, das war's schon. Und dann einfach auf Apropos. Und da gibt es dann auch die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns natürlich über jede Einreichung, weil das lebt davon, dass wir auch über Dinge sprechen, die wir nicht kennen. Wir kennen ja auch nicht alles. Kann man ja sagen, oder? Also das muss man ja an dieser Stelle vielleicht mal erklären.
Du bist entzaubert.
Also du weißt viel, Erich, das weiß ich. Nee, du bist ein wohlbelesener Mann.
Ja.
Aber wir wissen längst nicht alles.
Gut. Was machen wir jetzt?
Ja, jetzt müssen wir natürlich als erstes fragen, mit leerem Magen
ist schlecht,
diskutiert sich schlecht, ist schlecht Podcast hören.
Ja, genau, bevor und wir deswegen, die Gästin sozusagen...
jetzt würde ich gerne von dir wissen, was hast du eigentlich in dieser Woche aufgegabelt?
Ein Stückchen Thailand in Lindau. Eigene Außendarstellung des Restaurants Thai House in Lindau ist schon mal sehr selbstbewusst. Seit mehr als 20 Jahren ziert das Restaurant den Reichsplatz der Innenstadt, ein paar Schritte vom berühmten Seehafen entfernt. Das Haus rühmt sich selbst exzellenter kulinarischer Köstlichkeiten. Ja, sogar Mitglieder des thailändischen Königshauses speisen hier, heißt es auf der Homepage. Was man zu der Selbstbeweihräucherung zweifellos sagen kann, das Thai House ist tatsächlich eine lang gediente Institution und allgemein anerkannt. Mit der großzügigen Außenbestuhlung sitzt es sich bei gutem Wetter sehr pittoresk vor der Kulisse des alten Rathauses. Im Innern sorgen plüschige Sitzauflagen in Grün mit goldener Verzierung für komfortables Verweilen. Darüber hinaus wird einigermaßen sparsam mit asiatischer Dekoration umgegangen. Was am Tag dieser Aufzeichnung allerdings stört, sind die starken Gerüche aus der offenen Küche. Man meint, zeitweise Frittierfett zu atmen. Vielleicht sollte man mal nach der Lüftung sehen. Davon abgesehen wirkt der geräuschvolle Umgang mit Töpfen und Kellen hübsch authentisch. Der Kellner gibt sich Mühe, den mittäglichen Ansturm zu bewältigen, arbeitet dennoch freundlich und aufmerksam. Als Einstieg kommt die üppige Thai-Hausplatte an den Tisch. Sie versammelt warme Vorspeisen für zwei Personen und bietet im Wesentlichen Frittiertes. Zum Beispiel hausgemachte kleine Frühlingsrollen, gefüllt mit Gemüse und Schweinehack, die fröhlich zu einer süß-säuerlichen Soße im Mund knuspern. Ebenso interessant wie schmackhaft die sogenannten Tort Mangung, so eine Art frittierte Fleischküchle auf Garnelenbasis. Außen knusprig und innen saftig. Der Geschmack zeigt Fisch und Krebstier. Die Spieße von marinierter Hähnchenbrust haben indes wenig Saft. Die verschiedenen Gemüse im Knusperteigmantel machen in Verbindung mit den Soßen, darunter auch eine Erdnusssoße, einfach Spaß im Mund. Die Hauptgänge begleitet klebriger Reis, bei dem es sich vermutlich um Jasminreis handelt. Genau lässt sich das nicht sagen, weil er deutlich übergart wirkt. Eine hübsche Schärfe bringt der gebratene Tintenfisch in rotem Curry mit. Gewürzt ist er mit Thai-Basilikum, begleitet von geschnittenen Bohnen und Paprika. Ein Gericht, das in seiner Zubereitung durchaus solide scheint. Der Tintenfisch ist aber wenig zart und bringt nicht eben viel Eigengeschmack mit. Im Gericht Paneng Gai spielen ebenfalls Kokosmilch und rotes Curry eine wichtige Rolle. Als Einlage verwendet das Restaurant leider trockene und sehr blasse Hühnerfleischstreifen, die weit hinter den Möglichkeiten des Geflügels zurückbleiben. Das vielfältige Angebot ist durch die Verwendung viel frischen Gemüses angenehm leicht. Ob diese Art der thailändischen Küche tatsächlich des Königshauses würdig ist, muss der König im Zweifel aber selbst entscheiden. Die sich selbst zugeschriebene Exzellenz muss das Thai House jedenfalls an der einen oder anderen Stelle noch nachschärfen.
Heute sind wir in Konstanz zu Gast bei den Freimaurern. Und zwar in dem Logenhaus der Freimaurer. Und ich freue mich sehr über unsere heutige Gästin. Das ist die Petra Lippold. Petra ist 68 Jahre alt. Sie lebt in Radolfzell und sie war diejenige, die vor 6 Jahren, 2019, die erste Frauenloge in Konstanz gegründet hat. Und darüber wollen wir natürlich jetzt mehr erfahren, was es damit auf sich hat, wieso es eigentlich erst seit 2019 eine Frauenloge in Konstanz gibt und nicht schon seit 200 Jahren. Das werden wir gleich erfahren. Und die Petra hat auch eine erwachsene Tochter. Und sie ist mittlerweile allerdings in Rente. Sie hat in Friedrichshafen lang gearbeitet. Mhm. Also sie kennt den Bodensee, aber sie kommt auch aus dem Rheinland.
Ja.
Richtig. So, genau. Darüber wollen wir jetzt nun sprechen. Ganz herzlich willkommen in der Sendung, Petra.
Ja, danke für die Einladung. Mache ich sehr gerne. Ich muss gleich mal bei der Vorstellung sagen, ich habe eine Loge gründet man nie im Leben alleine.
Okay.
Ich war die erste Vorsitzende, aber es braucht wie für jeden Verein 7 Frauen in dem
Fall. Okay, genau, Gründungsmitglieder.
Und wenn die anderen, also wir nennen uns Schwestern in der Loge, wenn meine Schwestern da nicht tatkräftig mitgeholfen hätten, wäre das nie zustande gekommen.
Okay, Ihnen wollen wir auf jeden Fall auch die Ehre gebühren.
Genau,
ja, nicht du allein warst die Gründerin.
Genau.
Aber du warst dann Vorsitzende. Und hast
Vorsitzende.
Du so ein bisschen den Impuls gegeben damals?
Ja, genau. Ja. Also ich bin in Düsseldorf initiiert worden in die Freimaurerei. Da habe ich 15 Jahre lang gearbeitet und dann war es Zeit, zurück an den Bodensee zu gehen. Das ist meine Heimat hier. Und dann war ich also hier und wollte gerne Freimaurerei weitermachen und dachte, na ja, gut, dann fahre ich, wo ist die nächste Loge? In Reutlingen, dann fahre ich da eben mal hin, 2 Stunden. Und dachte, das mache ich aber nicht lange mit. Mhm. Und in der Schweiz, in Winterthur, gibt's auch eine Frauenloge, aber die Schweizerinnen arbeiten ein bisschen anders als die Deutschen. Mhm. Und ich hätte gerne, also in meinem gewohnten Umfeld gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, also das ist mir jetzt zu dumm, die Fahrerei. Ich gründe eine Loge. Mhm. Wirklich so, nicht ahnend.
Was da auf dich zukommt.
Ja, das war auch gut, dass wir das nicht gewusst haben, weil wir hier quasi aus dem Stand gegründet haben. Mhm. Normalerweise, also zum Beispiel in NRW, gibt's ganz viele Logen, die nah beieinander sind. Mhm. Und dann gehen 5, 6 Leute aus dieser Loge raus und gründen eine neue mit.
Ja, ja.
Aber wir mussten eigentlich bei Null anfangen und mit, ja, sagen, wir sind jetzt hier ein Arbeitskreis, nennt sich das, bevor es Loge ist, und dann sagen, wer hatte Lust mitzumachen.
Ja.
Und dann muss man die Leute, dann müssen die erstmal kommen, dann müssen die aufgenommen werden, das geht alles über Reutlingen und so weiter. Das nennt sich dann die Mutterloge, die uns betreut. Und das hat seine Zeit gebraucht, vor allen Dingen, weil viele auch zurückgeschreckt sind, nach Reutlingen zu fahren, jedes Mal für eine Arbeit.
Also ich heute Mittag zu Hause gesagt habe, wo ich heute Nachmittag hinfahren würde und wen ich treffen würde, um den Gründungsmythos der Frauenloge Konstanz nochmal kurz in eine Klammer zu setzen, haben mich meine Mädchen gefragt, was bitte sind denn Freimaurer? Sind das Handwerker?
Ja.
Haben die Lizenz zum Mauern oder was sind Freimaurer? Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, die haben eine lange Tradition und die machen so dann auch mal. Und eigentlich hatte ich...
Sie regieren die Welt. Das ist doch das Ding. Die Freimaurer regieren die Welt.
Fürchterlich wenig Ahnung mit dem Begriff
so
und kann eigentlich bis heute nicht besonders viel damit verbinden. Und gute Gelegenheit ist jetzt mal aus erster Hand beredten Mund zu hören.
Genau.
Vielleicht können wir an der Stelle mal anfangen.
Ja.
Was sind Freimaurer? Was machen die? Warum? Und wann haben die angefangen?
Das finde ich mit der Lizenz, das finde ich ganz witzig. Ich würde sagen, die haben die Lizenz zum Diskutieren.
Immerhin.
Das finde ich einen schönen Spruch. Und also 1717 ist so das Jahr. Das sind die alten Pflichten. Da hat sich die Großloge in England gegründet. Ist so das ist die einzige Zahl, die ich mir merken kann. Es gab bestimmt davor schon Logen.
In London.
Zumindest. Da waren die großen, also da war nach einem verheerenden Brand wurde gebaut, da waren die großen Bauhütten und auf diese Tradition berufen sich die Freimaurer. und nehmen ihre Symbolik aus den Bauhütten, aber sie arbeiten natürlich nicht mehr mit Hammer und Meißel, sondern sie, ich würde mal sagen, man arbeitet an sich selbst, um es kurz zu sagen. Und in der Entstehungsphase war es auch, dass man mit Leuten zusammengekommen ist in einem geschützten Rahmen. Daher haben die auch diese Gebräuche der Bauhütten übernommen, wo der Meister eben ein Passwort hatte und ein Zeichen. Sowas haben die übernommen, weil die zu der Zeit war, mussten die auch aufpassen, was die sagen. Da waren gerade Glaubenskriege und da haben sich beide Fraktionen zusammengetan. Es war ein ganz großer Schritt zu sagen, wir glauben was, aber Religion ist nicht wichtig. Mhm. Also wir akzeptieren die katholisch und evangelisch, sag ich jetzt mal, Protestanten und Katholiken. Mhm. Wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Das ist so diese Toleranz zieht sich dadurch.
Mhm. Ja, 1717, da gehört natürlich schon was dazu, sich mit irgendwas nicht direkt auf den lieben Gott zu berufen.
Ja, weil genau.
Das steht ja fast
also,
in jedem Statut.
Der Andersen war Zeit. Theologe. Ja. Also, und das, das ist auch heute noch, wenn dann Schwestern kommen und sagen, ja, was habt ihr denn? Wir arbeiten im Tempel. So, oh Gott. Und nein, das ist eine Bezeichnung. So bezeichnen wir den Raum, in dem wir dann, und wir bezeichnen unser Ritual als Arbeit. Und ja. Arbeit an sich selbst und Ziel ist eben dieses Winkelmaß und Zirkel, also ein gerechter Lebensstil und der Zirkel steht für die Liebe dazu, also für die Liebe zu den Menschen oder zum ganzen Universum. Und auf dieser Basis und auf der gleichen Ebene begegnen wir uns auch. Und das finde ich schon ziemlich spannend für unsere Zeit. Es war auch was mich dann bewogen hat, damit zu machen zu wollen.
Vielleicht noch ganz kurz historisch, weil du es ja gerade schon angedeutet hast, die alten Schriften, das ist die Konstitution der ersten Freimaurerloge und da sind auch die Werte enthalten, oder?
Genau. Auf denen die Freimaurer. Da hat er ganz genau beschrieben, wie man sich zueinander verhalten soll. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen zitieren, aber eben diese Toleranz, gleich den anderen das Gegenüber akzeptieren, wie er ist. Da ist dann dieser Spruch vom freien Mann und von gutem Ruf, die können Freimaurer werden. Darauf berufen sich manche Männerlogen heute noch, aber inzwischen ist so allgemein, dass man sagen kann, ja, Freimaurerei ist eigentlich für jeden da.
Durch alle Gesellschaftsschichten.
Durch alle Gesellschaftsschichten. Es kann eigentlich jeder Freimaurer werden.
Wenn.
Also wirklich dieses Frei finde ich ganz wichtig. Das ist bei uns Frauen wichtig, glaube ich, noch wichtiger als bei Männern, weil frei zu sein heißt, ich kann über mein Geld verfügen und ich kann über meine Zeit verfügen.
Aha, okay.
Und wenn, also Frauen auch heute leider immer noch, können nicht so leicht Haushalt und Kinder abschieben wie die Männer, die dann zweimal im Monat in die Loge gehen und das ist dann halt so. Mhm.
Ist es ein, du sagst gerade zweimal im Monat, ist es ein fester Rhythmus? Gibt es einen Rahmenplan für das Freimaurersein? Ja. Ist es ähnlich wie bei den Rotaris, die, wenn sie nicht zu ihrem Stammtisch kommen, Strafe bezahlen müssen?
Nein, Strafe muss bei uns keiner bezahlen. Aber Freimaurerei lebt vom Miteinander und von der Teilhabe an der Gruppe. Deswegen ist es schlecht, wenn man ganz oft nicht kommen kann. Das fehlt einfach. Da fehlt dann einfach eine Stimme, eine Ansicht, ein Temperament, um das rund zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man kommen kann. Wir treffen uns einmal im Monat live und einmal per Zoom, weil wir hier in dieser Gegend, und das ist auch, warum Frauen in Konstanz so spät gegründet haben, alles weite Anfahrtswege haben. Also die fahren zum Teil anderthalb Stunden einen Weg, die weitesten.
Habe ich das richtig verstanden, dass du zunächst, du sagtest 15 Jahre in Düsseldorf?
In Düsseldorf. Ich habe in Düsseldorf gearbeitet und gelebt.
Genau. Gearbeitet und gelebt, aber warst du dort schon Teil einer Frauenloge?
Ja, aber oder? Nicht die ganzen fünf, so die letzten fünf Jahre. Also ich habe mich dafür interessiert, auch per Zufall, das gibt's ja für Frauen, finde ich spannend, gehe ich mal hin. Und es ist so, dass die Freimaurer, also die Freimaurerinnen besonders, die Tradition haben, wenn sich jemand dafür interessiert, laden sie zu sogenannten Gästeabenden ein. Da sitzt man beieinander, es gibt einen Vortrag, man diskutiert und kommt ins Gespräch. Und dann kann man fragen, was macht ihr da, was tut ihr, was wollt ihr? Und das ist so ungefähr so ein Jahr lang besucht man das. Und dann, man wird nicht gefragt, ob man beitreten will, sondern man muss selber den Impuls haben und sagen, ach, das finde ich jetzt spannend, ich würde gern bei euch mitmachen. Und ich habe jetzt ein paar von den Frauen kennengelernt. Ich glaube, das passt.
Mhm. Ja. Du hast 1717 Großloge London. Ich gehe davon aus, dass bei den Frauen noch ein paar hundert Jahre länger gedauert.
Allerdings.
Wann war die erste Frauenloge und wo?
Die erste Frauenloge in Berlin.
Mhm. Ach.
Und zwar erst nach Kriegsende. Da haben die Brüder in Berlin gesagt, also dass die Frau, diese Trümmer, die Frauen haben so viel geleistet. Wir wollen den Zugang zur Freimaurerei gewähren. Und wow. Erst, genau. Und die Groß, und das war dann ganz lange ein Arbeitszirkel, so ein Zirkel von, die schon freimaurisch gearbeitet haben. Aber um wirklich freimaurisch zu arbeiten, braucht man ein Ritual, was eingesetzt wird von einer anderen Großloge. Mhm. Und das haben sich die Frauen, oh, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, eigentlich fast selbst ermächtigt. Mhm. Die haben schwupps, bevor die Männer sich da im Streit, also es gab natürlich welche, die dagegen waren, Traditionalisten, oh ja, ja. Da steht geschrieben, Männer von gutem Ruf, also keine Frauen. Bevor das war, haben die einen Verein gegründet und dann als Freimaurerinnen sich bezeichnet und gearbeitet. Das ging ganz lange, bis die ersten Frauen aus Westdeutschland nach Berlin gefahren sind. Also bis so durchsickerte, oh, das würden wir auch gerne machen. Und das war Wetzlar und Düsseldorf. Mhm. Und wenn man drei Logen hat, dann kann man eine Großloge gründen. Es braucht drei Logen, um eine Großloge zu gründen. Und deswegen, und das hat sehr lange gedauert, und deswegen hatten wir erst vor 2-3 Jahren das 40-jährige Jubiläum der Frauengroßloge von Deutschland.
Ach, okay.
Also so lange gibt es uns nicht. Das ist aber Deutschland, Frankreich, die haben so ziemlich bald mitgemacht. Und da gibt es auch viele sogenannte gemischte Logen, wo Männer und Frauen in einer Loge arbeiten.
Das gibt es in Deutschland nicht?
Gibt's auch.
Okay.
Gibt's auch. Ja. Und wir haben uns aber... Ich bin einfach in Düsseldorf, gab es eine Frauenloge, dann bin ich da eingetreten.
Also du hast jetzt gar nicht in Konstanz mit den Männern verhandelt, ob wir eine gemischte Loge zusammenkriegen, sondern gesagt,
nein. Nee, ach so, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen.
Ja, weil du jetzt gerade von gemischt sprichst, das wäre ja vielleicht.
Also bin in dieser Tradition von einer Frauenloge gewesen, fand das okay.
Ja.
In Düsseldorf gab es, glaube ich, keine gemischten.
Mhm.
Und dann dachte ich, ja, dann.
Ich nehme an.
Oh, es ist ein schönes, das möchte ich noch an dieser Stelle erwähnen, weil ich es natürlich auch im Lexikon ein bisschen nachgesehen habe. Es ist ein schönes Zitat überliefert, weil schon 1785 oder halt in den Jahrzehnten nach den Logen haben Frauen und Männer wohl sehr viel darüber diskutiert, ob Frauen mitmachen dürfen oder nicht. Und im Deutschen Merkur, einer Zeitung damals, wurden Freimaurer dann zitiert mit dem Spruch, die Herzen der Freimaurer stehen den Frauen offen, aber die Logen sind ihnen verschlossen.
Ja, Logo. Da entrutscht mir doch fast ein typisch Mann.
Ja, wirklich wahr.
Aber das war ja schon 60 Jahre später, ja, das muss man mal sehen. Und da hat man aber schon den Kulturkampf geführt und dann waren es ja nochmal 150 Jahre. Also das war schon lange Zeit, die Männerdomäne.
Ja.
Und man sagt auch immer noch die Freimaurer, oder? Oder besteht ihr auf Freimaurerinnen?
Ja. Wenn man so sehr Wert auf Frach, aber selbst mir als Feministin entrutscht ein Freimaurer, wenn ich über Freimaurerei spreche.
Ja.
Also, das ist so. Ich untereinander reden wir dann natürlich schon von Freimaurerinnen, aber finde ich jetzt auch nicht so wichtig.
Also, ich meine, man sieht ja auch schon, es gibt ja Verschwiegenheitsgebote,
was hier drin passiert, ist wichtiger als was draußen passiert. Sozusagen den Kulturkampf führt ihr weniger draußen als drinnen, oder? Wenn man noch von Kulturkampf sprechen möchte.
Meinst Kultur, du jetzt Männer, Frauen?
Ja, genau.
Oder, was?
Ja. Oder alles.
Also, ja, eher alles. Weil also Männer, Frauen ist nicht, ja, das macht jeder für sich vielleicht aus.
Ja.
Aber die Zielrichtung geht ja um eine, um Philosophie oder um eine ethische Lebensweise.
Okay.
Also das steht auch so im Ritual. Wir streben eine ethisch-sittliche Lebensweise an. Das klingt jetzt ein bisschen antiquiert. Aber wenn ich das einübe, wenn ich mit einer Gruppe von total unterschiedlichen Menschen, also Frauen jetzt in unserem Fall, zurechtkomme und die nicht nur toleriere, sondern respektiere, wenn ich bereit bin, unterschiedliche Ansichten gelten zu lassen, wenn ich solche Sachen einübe und auch darüber nachdenke, was eigentlich mein Standpunkt ist und was ich an Werten vertreten möchte, dann kann ich rausgehen und einen Kampf eigentlich nicht, aber ich kann für das einstehen, was ich gut und richtig finde, sagen wir mal so.
Ja, okay.
Ja.
Und du hast ja auch schon erwähnt, die fünf Pfeiler, ich habe sie auch nochmal notiert.
Ja, hab ich nicht erwähnt.
Zumindest, du hast angedeutet, ja, genau. Ich will sie noch einmal alle fünf nennen, das sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Das ist also eine Wertegemeinschaft, könnte man das einfach
auf jeden
so
Fall
festhalten.
Ja.
Ja. Eine Wertegemeinschaft, die sich über Jahrhunderte gehalten hat und die, wenn man so in der Geschichte nachschlägt, so ein bisschen mit der Aufklärung zusammenfällt. Daher kommen wahrscheinlich die Werte, oder?
Ja, also der Andersen war noch Theologe, da waren es noch christliche Werte.
Ja.
Aber mit der Aufklärung dann natürlich waren diese Gesellschaften mit ihrem geschützten Rahmen einfach auch gut für Zusammenkünfte, für alle möglichen Menschen, die in fortschrittlich gedacht haben. Und das hat ja die Aufklärung, war ja dann so ein Sammelbecken von, wir verabschieden uns vom Dogma der Kirche, wir stellen den Mensch in den Mittelpunkt. Kann man jetzt auch fragen, ob das immer alles so gut ist, aber ja. Und da haben sich einfach, es war die Möglichkeit, dass sich viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Ingenieure, Naturwissenschaftler, das war ja zu Zeiten der Aufklärung noch möglich, diese großen Gelehrten, dass die in Austausch waren und sich gegenseitig bereichert haben. Das war das. Und dann geht die Freimaurerei natürlich auch mit der Zeit. Also die Einflüsse, verschiedene Einflüsse kommen dann immer mit rein. Also das ist dann so um den Jahrhundertwechsel, also 19 ins 20. Jahrhundert. Da war dann Ägyptologie schick und also da hat man diese Ausgrabungen gehabt und fand das spannend und dann kommt ein bisschen Esoterik mit rein und also so, es ist so ein Gemisch, aber eigentlich ist es eine geistige Wissenschaft, die mit den Symbolen arbeitet und sich daran abarbeitet, will ich jetzt gar nicht sagen, damit arbeitet und versucht, zu einem persönlichen Wachstum zu kommen.
Wo stehen wir denn da konjunkturell, wenn wir uns die Freimaurerei angucken? Sind wir jetzt in einer Phase, wie ganz viele, die sagen, oh Gott, wir haben große Nachwuchssorgen, wir können die Menschen nicht mehr motivieren, Teil von etwas zu sein? Sind wir in der Hochzeit der Freimaurerei und wir wissen es nur alle nicht, weil es selten jetzt aus Logen oder Tempeln Übertragungen im Fernsehen stattfinden oder sonst wo. Es hat ja schon einen geheimnisvollen Nimbus, aber das wäre schon interessant zu wissen, ob die Freimaurer gefeit sind vor den Übeln, die alle anderen Gemeinschaften einfach, mit denen sie zu kämpfen haben.
Sind sie natürlich nicht. Also es besteht ein Interesse an den Inhalten durchaus. Manchmal auch einfach nur, weil man wissen will, was hinter der geschlossenen Türe passiert, muss ich zugeben. Aber wir haben die Probleme, was ich vorher schon gesagt habe, mit der Zeit. Und dass sich also eigentlich, wenn man einer Loge beitritt, verpflichtet man sich auf Lebenszeit und man verpflichtet sich mitzuarbeiten. So. Einmal im Monat, mindestens so. Und diese Verpflichtung, da sind wir wie mit allen anderen Vereinen, da haben wir Schwierigkeiten, weil sich Menschen nicht mehr so binden. und weil die weil man auch umzieht und so, aber da könnte man ja dann in eine andere Loge gehen. Die Inhalte, die sind sehr begehrt. Und da sage ich manchmal, wir sind, das ist auch ein bisschen traditionell alles und ja, ne, also so.
Rituell?
Ja, rituell auch, ja, das Ritual auch. Und das ist schon attraktiv, was wir da bieten an geistigem Erleben und diese Diskussionskultur. Das suchen Menschen durchaus.
Nach Sinn suchen Menschen.
Ja,
ne?
Das ist so eine Art Sinnsuche auch, ja. Und da sind Freimaurer durchaus attraktiv. Und ich sag immer, es ist nicht der alleinselig machende Weg. Man kann zu den Freimaurern gehen, man kann sich auch irgendwas anderes aussuchen, wenn man auf Sinnsuche ist.
Aber was im Tempel passiert, bleibt im Tempel. Und wenn ich dich jetzt in 5-Minuten-Intervall nach den Ritualen frage und nach dem, was unter dem Begriff Arbeiten subsumiert wird bei den Freimaurern, dann wirst du mir nicht direkt antworten.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ich habe es versprochen, darüber nicht zu sprechen.
Okay.
Die Rituale kann man, wenn man will, nachlesen. Die findet man, manche. Manchmal auch in der Bibliothek oder so, oder im Internet. Das ist nicht das Thema. Aber, also was ich zum Ritual auch unseren Gästen immer sage, es ist weniger es ist einfach geheimnisvoll, weil wir nicht drüber sprechen. Aber es ist viel weniger spektakulär, als man es sich vorstellt. Es ist, also Rituale haben immer einen festen Rahmen. Ein Beginn, ein Einfang, ein Mittelteil, ein Ende. Man verständigt sich auf was. Alle, die am Ritual teilhaben, wissen, worum es geht und sind damit einverstanden und nehmen teil. So, unser Ritual besteht im Wesentlichen aus einem Zwiegespräch. Und im Mittelteil gibt's einen Vortrag, über den wir uns dann austauschen und so hoffentlich ein Stückchen Erkenntnis gelangen. Und dann war's das.
Kommt dieser Vortrag aus der Mitte der Gemeinschaft?
Ja,
also es ist nicht so, dass sie, weiß ich nicht, mich jetzt einladen, weil der irgendwas über Kartoffelsalat erzählen kann. Nein, ja, tatsächlich. Also
nein.
Ich habe das schon erlebt. Bin schon eingeladen worden in Gemeinschaften, um einen Vortrag zu halten, sozusagen.
Also ins Ritual nicht. Ja. Zu einem Gästetag oder so oder zu einem gemeinsamen Gespräch könnte man das, aber ins Ritual selber, das kommt aus unserer Gemeinschaft. Okay. Und das ist dann auch quasi die Arbeit, die wir leisten. Also ich habe ein Thema, ich mache mir Gedanken darüber, ich spreche zu einem Symbol, also es gibt noch die Winkelwaage, das heißt, das ist ja die Waagrechte, genau. Also wir begegnen uns auf gleicher Ebene. Was kann das bedeuten? Was bedeutet das für mich? Und dann erweitern die Schwestern, die sagen dann auch noch was dazu.
Weil du gerade Stichwort gesagt hast, was bedeutet das für dich? Was bedeutet denn das für dich, wenn wir schon nicht starke Hinweise auf die Geheimnisse und geheimnisvollen Vorgänge bekommen? Dann, was bedeutet das für dich und was macht es mit dir in deinem Alltagsleben und was ziehst du da raus und was ist für dich der Gewinn oder für jemand, der sich jetzt mit dem Gedanken des Freimaurertums trägt?
Das ändert sich mit der Zeit. Ich bin jetzt fast 20 Jahre Freimaurerin. Also im Anfang war schon auch so der Wunsch, einfach dabei zu sein. So, Bilderwein. Und dann hat mich der geistige Austausch interessiert. Das waren spannende Themen. Ich habe zum ersten Mal ja was formuliert und vor einer Gruppe gesprochen. Das war interessant. Dann bin ich jemand, die, wenn ich ein Ideal habe und einen Weg gehe, den gehe ich gern gemeinsam. Also die Gemeinschaft ist für mich ganz wichtig. Und das ist eine eben auch, dass wir über manche Dinge nicht sprechen. Es ist eine sehr verbindliche Gemeinschaft. Also es ist schon eine Schwesternschaft. Ich kann mich da schon drauf verlassen, dass niemand mich outet, dass mich niemand bloßstellt, dass ich auch innerhalb der Gemeinschaft, und das ist ganz wichtig, genauso genommen werde, wie ich bin und wie ich mich da verhalte. Ist also völlig egal, ob ich Verkäuferin oder Leiterin eines großen Konzerns bin, in der Loge sind alle gleich. Und das finde ich schon faszinierend. Und dieser Austausch, also mich auf, da kommt mir jemand, der ein völlig anderes Weltbild hat als ich, entgegen. Und ich denke, holla. Also das ist nicht einfach, sich ja. darauf einzulassen. Und dieses Üben im Kleinen, so gehe ich dann auch auf die Menschen im Draußen zu. Und ja, naja, in der Gruppe, wenn ich das in der Gruppe
ja.
kann,
dann kannst du das in einem
dann
anderen
kann ich
Kontext,
draußen ja. auch anständig mit Leuten umgehen. Und deswegen sage ich manchmal so in Sachen Verschwörung, also dann ist mir eigentlich ein Politiker, der Freimaurer ist, gerade mal lieber als irgendjemand anderer, mhm. weil ich da eigentlich denken kann, dass es jemand, der respektvoll mit Leuten umgeht und über Dinge nachdenkt. Tiefergehend.
Von außen betrachtet ist das eben ein ganz spannendes Verfahren, dass ihr euch unter den gleichen Werten, aber mit individuellen Ausprägungen begegnet, weil normalerweise ist das im Leben umgekehrt. Man seinesgleichen sucht sich ja, dann setzen alle Konzernchefinnen zusammen, weil die eben glauben, die haben die gleichen Sachen zu besprechen. Und bei euch ist ja alles unterschiedlich. Also ihr habt ja offensichtlich nicht dieselben Lebenswirklichkeiten oder Interessen, sondern die gleichen Werte, unter denen ihr halt einfach das einfach zusammenbringt.
Ja. Und dann auch noch auszuhalten, wie diese Werte von der jeweils Einzelnen, also was der ihre Werte sind.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
Also das ist, ich finde das schon, also gerade jetzt in unseren heutigen Zeiten, wo das so nach rechts rutscht, finde ich das wirklich spannend.
Ja.
Also das ist jetzt für mich auch nochmal der Gewinn, wo ich denke, jetzt, also wenn man dann länger dabei ist, ich finde das wirklich spannend, mich auf sowas einzulassen.
Kannst du vielleicht ganz kurz an dieser Stelle nochmal die Loge etwas mit Zahlen unterfüttern? Also jetzt nichts ausplaudern, aber wie viele seid ihr denn hier in der Konstanz? Also nichts, was geheim sein soll, aber was? Sicherlich die Mitgliederzahl. Also,
ja, die Mitgliederzahl in Deutschland, ich kann mal, von der Großloge sind es ungefähr etwas über 600 Frauen in Deutschland, die Freimaurerinnen sind. Wir in unserer kleinen Konstanzer Loge sind 16 Frauen.
16 Frauen. Mhm. Und du hast gesagt, 1,5 Stunden Fahrt teilweise. Also die kommen dann bis zu Ulm. Oder?
Ja, fast Ulm. Wir haben Schwarzwald, Linzgau, genau. Mhm. Ja, Ulm und dann hier hinten
raus. Und dann aus allen Bereichen der Gesellschaft.
Ja, also nicht unbedingt. Also man muss, sag ich mal, eine Affinität zum gesprochenen und geschriebenen Wort haben. Mhm. Also man muss reden, also sich bereit sein, sich auszudrücken. Das muss nicht auf einem ganz gehobenen Niveau sein. Also da gilt wieder jede. Manche auf der Ebene, andere auf der Ebene. Die heben dann ab in philosophische Höhen. Andere sind mehr. Man braucht von allem. Ja, okay. Auch das Bodenständige, genau.
Aber man kann nicht still sein. Man muss aktiv dabei sein.
Still sein ist schwierig, ja. Weil, ja, sonst funktioniert es nicht.
Also diese Zahl von 600 spricht entweder für eine kaum vorstellbare Exklusivität, wenn wir in Deutschland 45 Millionen Frauen haben und 600 davon, oder es gibt tatsächlich, es reicht nicht, wenn ich sage, ich würde jetzt aber doch wahnsinnig gern Freimaurerin werden. Das wird wahrscheinlich zu den Geheimnissen gehören, die du mir jetzt nicht verraten kannst. Was mich schon immer so ein bisschen, also ich weiß, Vergleiche sind immer schwierig, aber ja. Wenn wir jetzt mit Rotaria, Lions und so weiter, die nehmen ja alle für sich in den Anspruch, also praktisch die ganze Welt zu umarmen und vom Obdachlosen bis zum Konzernchef jeden herzlich willkommen zu heißen. Und zufällig, wenn man da mal dann reinguckt, sind an dem Abend aber nur die eher die Konzernchefs da und weniger die Leute, die gerade noch unter der Brücke waren.
Yeah.
Erklär mir doch mal, warum sich solche Gesellschaften so schwer damit tun, einfach zu sagen, wir sind eine Elite, die dafür sorgt, dass unseresgleichen zusammenkommt. Aber eigentlich, ja, wir sagen es jetzt nicht in unserer Broschüre, weil es klingt ein bisschen käsig, aber eigentlich, ich glaube, wenn ich jetzt bei einem Gästeabend die 16 Leute mir angucke, ich glaube, dass die schon alle ziemlich in eine Gruppe passen würden, in eine Peer Group. Oder ist das zu kurz gedacht?
Ja, wirklich.
Ja?
Das ist wirklich zu kurz. Ich würde uns nicht als Elite bezeichnen.
Also ich würde alle, die sich 600 von 43 Millionen, würde ich sagen, das ist...
Ja, es nehmen nicht so viele das alles auf sich.
Okay.
Und ich habe ja schon gesagt, also man muss diskutierfreudig sein. Mhm. Und dann gibt es ja viele Möglichkeiten zur Glückseligkeit. Ich kann ja auch meditieren, Yoga machen oder
ja,
was weiß ich.
Ja, aber ich habe jetzt neulich in der Bibliothek ein Buch über Frau im Freimaurer gelesen. Ich bin so fasziniert. Und was muss ich denn machen als Mann jetzt vielleicht mal? Da bin ich nicht ganz so elitär. Aber wie viel Männer sind?
Oh, sehr viel mehr. Das ja. Habe ich aber gerade gar nicht parat. Also sehr viel mehr. Ja. Und in Frankreich, also Deutschland ist immer schwierig, weil wir die Nationalsozialisten hatten. Mhm. Und dann ist diese schreckliche Schrift, die Weißen von Zion oder so.
Ja.
Also eine wirklich, inzwischen weiß man, dass das völlig ausgedacht ist. Also diese Weltherrschaft und so, das kommt alles daher. Und deswegen ist in Deutschland Freimaurer zu sein immer ein bisschen komisch. Mhm. Also wenn ich das sage, ich bin Freimaurerin, dann ernte ich von... Was ist das? Was du? Also so, das ist immer so, und was macht ihr eigentlich? Was willst du da? Und so. Und dann muss ich in drei Sätzen erklären, was wir da tun. Das ist immer schwierig. Und ja, also es ist, also elitär würde ich wirklich für uns nicht in Anspruch nehmen. Aber es ist natürlich, also wir machen Gästeveranstaltungen. Kann Männer jetzt gerade nicht.
Okay. Fair enough.
Aber das ist auch fair. Aber,
also kann man sagen, dass die Gästeveranstaltungen sind sozusagen
öffentlich.
Die durchlässigen
Ja, das ist
Ereignisse.
Ein Fallstor, genau.
Genau, okay.
Genau. Also die Frauen kommen übers Internet, die finden uns übers Internet. Wir machen gar keine Werbung. Ich weiß gar nicht immer, wo die herkommen. Ich mache auch die Gästebetreuung. Ich wundere mich wirklich, dass immer wieder, wir haben immer so 10 oder so pro Jahr, die sich interessieren, also ne, also da schon, also das ist nicht elitär, sondern es sind einfach nicht so viele, die sich dafür interessieren. Mhm. Und dann kommen die auch mit unterschiedlichen Vorstellungen. Also dann ist unser Gästetag. Da gibt's einen Vortrag, man kommt ins Gespräch, dann sage ich immer, ihr dürft alles fragen, traut euch, ob wir jetzt Blutopfer haben oder nicht. Ich versuche da auch ziemlich genau zu erzählen. Schrecklich, hätte es nicht sagen sollen. Also, aber gut, vielleicht schneidest du das nachher raus. Muss die Leute ja nicht
naja, auf Ideen kommen. Naja, sagen wir es mal so, ist es gut, dass du es erwähnst, weil solche Vorstellungen wurden ja auch in popkulturellen Werken, in Filmen ganz
die
oft Luminati, natürlich auch
genau,
überall aufgenommen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen Verdrehung der Tatsachen offensichtlich.
Es ist zum Teil reine Erfindung.
Ja, gut.
Und das sage ich dann aber immer gut, wenn man nicht drüber spricht,
ja,
hinter geschlossenen Türen.
Ja. Dann wie soll man es dann korrigieren?
Ein bisschen sind wir selber schuld. Ja.
Ich meine, die
ja, klar. Was, wenn ich nicht weiß, was da hinter der Türe passiert, dann kann ich mir eine ganze Menge ausdenken. Mhm. Und wenn ich sage, Leute, es ist total harmlos, dann
sie ja auch keiner hören, dass es
ja genau ist. Das ist eigentlich total langweilig. Dann ja.
Die Frage nach dem Elitenbegriff, die der Erich aufgebracht hat, ist natürlich auch eine Frage, wie will man die Elite definieren? Ist es sozusagen die Wirtschaftselite, die Machtelite? Das ist jetzt ein schwieriger Begriff. Bei den Frauen Freimaurerinnen könnte man natürlich an dieser Stelle sagen, da das alles noch so ein junges Phänomen ist und wir reden ja hier jetzt von 2019. Mhm. Ist das natürlich auch einfach eine kleine Menge, weil das muss ich ja auch erstmal aufbauen. Und wenn ihr keine Werbung macht, woher soll es denn kommen so? Ne? Ich meine, die Männer gibt's seit 200 Jahren. Und vielleicht an dieser Stelle auch mal der Hinweis ganz kurz, der ist vielleicht auch ganz wichtig, berühmte Freimaurer. Ja, Goethe war ein Freimaurer, Voltaire war ein Freimaurer. Daher auch eben die Überlegung, dass es ja in der Aufklärungszeit auch entstanden ist. Das waren ja Mitdenker der Freimaurer.
Der hat bestimmt mal am Gästetag einen Vortrag gehalten und sich gedacht, Mensch, den Voltaire, den schnappen wir uns auf. Der passt super rein.
Aber auch George Washington und Benjamin Franklin in Amerika oder Bach, Haydn und Mozart.
Ja, Mozart also, ganz besonders.
Ja, Mozart ganz besonders.
Mit der Zauberflöte, die Freimaureroper schlechthin.
Ja, also ja. Doch, ja.
Ja. Genau.
Gehst du da oft rein und denkst dir, also beziehungsweise hast du dich intensiv damit beschäftigt?
Nicht wirklich, aber man hört diesen, also zum Beispiel die Zahl 3 ist ein ganz wichtiges Symbol. Den Dreiklang hört man ganz oft. Dann werden die ja aufgenommen in diesen, nicht, ja, also jedenfalls müssen sie eine Prüfung,
ne? Ja,
ja, ja, genau, die Prüfung, die sie bestehen müssen, ja. Das ist schon was. Und zur Zeiten von Mozart war Freimaurerei sehr populär. Mhm. Da war man da mit dabei, einfach aus gesellschaftlichen Gründen auch. Und eröffnet mit dieser Oper einen Spalt, Türe und gewährt quasi einen Einblick. Mhm. Also, ja.
Da hat er bestimmt viel Ärger bekommen, der Mozart.
Der ist nicht ermordet worden.
Nein, das meinte ich ja auch.
Nein, hat er auch nicht, hat er nicht.
Aber das ist doch ganz schön.
Das sind diese Gerüchte.
Zauberflöte mit anderen Augen jetzt betrachten.
Ja. Du wirst sie mit anderen Augen
hören. Aber zumindest, wenn man diese Namen hört, dann ist natürlich dieses Elitenempfinden auch schnell wieder da, ne? Weil man natürlich hier sieht, das war schon die Elite der Musiker, die Elite der Schriftsteller. Das waren ja schon bedeutsame Menschen. So. Und wenn man das heute verfolgt, entweder ist das nicht mehr so populär, also in der Menschheit oder in der Öffentlichkeit bekannt, meine ich. Aber fehlen jetzt gerade sozusagen die großen Namen der Freimaurerei, um da?
Also mich stören die großen Namen eigentlich
Ach,
immer
ja,
mehr.
Okay, ja.
Genau, also
okay.
Damit kann man sich jetzt als Männerloge natürlich schick schmücken.
Okay. Fair, aber, ja.
Wir haben jetzt, ich wüsste jetzt gar keine so berühmten Frauen, die Freimaurerinnen sind. Vielleicht in Frankreich noch eher, aber das ist nicht das Entscheidende, worum es bei der Freimaurerei geht. Und diese Eliten, die sich in der Aufklärung getroffen haben. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert. Mehr zu so einer Innerlichkeit, dass man mehr an sich arbeitet und nicht. Und wir Frauen würden eigentlich gern auch wieder den Dreh kriegen und sagen, also nicht nur an sich arbeiten, sondern auch mal in diese geistigen Welten und neu denken. Das finde ich für uns spannend.
Wenn du einen Philosophen als Patron der Freimaurer benennen müsstest, wer wäre denn das? Seneca, Epikur, Kant, Hegel, was, weil du hast vorhin auch Humanismus als Stichwort, also gibt's da irgendwelche Figuren und auf die man sich auch beruft und mit denen man.
Nee. Also man kann die Schriften studieren und sagen, davon nehme ich mir was mit. Mhm. Wir haben tatsächlich als dieser Ukraine-Krieg frisch war. Wir reden ja nicht über Politik und Religion, aber mit Politik ist über Zeit geschehen wohl, aber nicht über Tages- und Parteipolitik. Das halten wir raus, damit es keinen Streit gibt. Mhm. Und wir hatten da einen Vortrag von Kant zum ewigen Frieden. Also einfach, es ist immer ein bisschen
Aktualitätsbezug da?
Ja, ein Bezug zum Zeitgeschehen durchaus, aber nicht auf diesem tagespolitischen Hype-Niveau, sondern man versucht mehr zu verstehen, in die Tiefe zu gehen, Grundlagen zu schaffen. Ich habe da jetzt keinen speziellen Fehler, ich bin aber auch nicht ganz so.
Okay. Nee, hätte ja sein können.
Ja, genau.
Aber es fehlt halt auch die Philosophin. Bei der Freimaurerinnenloge kann man sich natürlich auch nicht auf die alten Herren, die ja auch alle, also ich meine, wenn man mal so zurückschaut, Foucault, Voltaire,
von Farnhagen zum Beispiel.
So.
Ja, also diese Salonkultur.
Ja.
Da waren die Frauen aktiv und auf die können wir uns berufen, auch wenn die nicht Freimaurerinnen waren, unter Umständen.
Jetzt ist es so, wenn Frauen diesen Podcast hören, ich sag jetzt Frauen, weil es geht ja jetzt um eine Frauenloge, die dürfen sich bei euch melden und einfach mal zum Gästeabend vorbeischauen.
Die kriegen eine Einladung, also einfach, weil wir die nicht so ganz regelmäßig machen, dann gibt's eine Einladung, Ort, Zeit, Thema vom Vortrag. Und.
Aber es gibt keinen öffentlichen Hinweis in, weiß ich nicht, im Südkurier auf Seite 18 bei
die
den Freimaurern
treffen sich wieder.
Die Freimaurer haben wieder Gästetag, bringt das Zimtschnecken mit oder also entsprechend.
Das ist aber jetzt gemein. Das ist jetzt wieder Stereotyp und Klischee.
Ja, ja.
Nein, überhaupt nicht, weil meine Tochter
die Männer würden nicht Zimtschnecken, die würden eine Flasche Rotwein mitbringen.
durchaus. Also wir Freimaurer können auch festen, auch die Freimaurerinnen.
Das ist super.
das lohnt sich hier in dieser Gegend nicht. Mhm. Weil, wenn ich das in Konstanzer Südkurier veröffentliche, habe ich das ganze Hinterland nicht. Mhm. Deswegen finden die uns tatsächlich im Internet. Also unter
Frauen.
Aber
sie müssen den Begriff, sie müssen irgendwie an diesen Begriff gestolpert sein.
Genau.
Wie bist du denn an diesen
Begriff? Ja, genau, das wollte ich sagen.
Ich weiß nicht, was ich gegoogelt habe. Das kann ich wirklich überlegen, das manchmal. Ich weiß es nicht mehr.
Also du bist praktisch vor 20 Jahren schon über das
Internet,
Netz irgendwie.
Über das Netz gekommen. Okay. Ich wusste das nicht, dass es überhaupt ein Logenhaus, da hatte ich gar nichts damit zu tun. Ich fand es nur interessant und was dann da auch beschrieben war und dann bin ich da mal hingegangen. Mhm. Und so ähnlich ist es heutzutage auch. Also was weiß ich, man kann von Illuminati auch zur Frauengroßloge kommen, wenn man genügend Klicks dazwischen hat. Mhm. Also was weiß ich, weiß nicht mehr, was ich gesucht habe.
Die Illuminaten, das ist jetzt eben auch diese Verschwörungstheorie, einfach, dass wir es auch mal erwähnen. Es gibt die Verschwörungstheorie, dass die Freimaurer eben die Welt beherrschen. Das ist ganz ähnlich und ganz nah dran auch beim Antisemitismus. Es beruht auf keinen Fakten, auf keinen Tatsachen, aber es ist da, es ist in der Welt und es gibt Menschen, die ganz stark nach diesen Mythen suchen und dann aber auch Dinge finden, ja. Und es gibt sogar einen berühmten deutschen Film. Ich glaube, der heißt 23. Film.
Ja.
Der geht nur um einen jungen Softwareprogrammierer, einen Computerspezialist und der verliert sich total in dieser Verschwörungstheorie. Und der ganze Film ist nur von Symbolen geprägt, von der Pyramide mit dem Auge auf der Dollarnote in Amerika, was ein Illuminatensymbol sein soll. Also das ist eine ganz große Gemengelage, ne? Und wenn man sich aber dann überlegt, dass wir jetzt gerade in Konstanz im Logenhaus sitzen und mit der Petra Lippold über die Freimaurerin sprechen, dann relativiert sich das gerade so ein bisschen. Oder wie weit seid ihr denn so mit eurem Weltübernahmeplan?
Ja, noch ziemlich in den Affen, glaube ich.
Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt noch mitmachen, dann können wir noch was reißen.
Ja, es ist aber auch gar nicht, also es ist zum Teil. Es ist natürlich auch eine weltumspannende Sache. Also ich kann natürlich nach, USA ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die nicht so viel Freimaurerinnen haben. Das ist wirklich mehr so Frauengrenzchen. Aber es gibt sie natürlich auch überall. Also wir haben die Deutsche Großloge und die ist im Verband der europäischen Großfrauen. Logen. Mhm. Und das gibt's auch für die Männer wahrscheinlich auch. Also hatten wir jetzt ein Treffen in Bulgarien, wo Frauen aus ganz Europa sich getroffen haben. Mhm. Aber nicht um die Weltherrschaft zu übernehmen, sondern das Thema war dann Gewalt an Frauen und wir haben das auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Sprachen diskutiert und die Französinnen sind da ein bisschen politischer, die bringen das schon auch mal in die Tagespolitik mit rein. Das ist in Deutschland fast nicht möglich. Das hat aber immer mit diesem Nationalsozialismus zu tun und diesen Verheerungen und die Nationalsozialisten waren ja ein Stück weit auch so esoterisch interessiert. Mhm. Die haben manchmal die Logenhäuser abgetragen, Stein für Stein, um das freimaurerische Geheimnis zu finden. Also völlig irre, ja, eigentlich, wenn man denkt, dass das nur ideale Werte sind, die man so eben nicht anfassen kann, sondern die man erwerben muss.
Und wie sind die Schweizer dann drauf? Gibt's da irgendwelche Verbindungen?
Ja, natürlich.
Ja? Also politischen, die
Schweizer halten sich da, glaube ich, auch eher bedeckt.
Okay. Ja. Aber die werden es vermutlich als Begründung, dass die Last des Nationalsozialismus,
das ist deutschlandspezifisch, ja. Okay.
Wie ist das denn mit den Männern hier in Konstanz? Also, wir wollen natürlich jetzt nicht über die reden, wenn sie nicht dabei sind, aber ihr habt mit denen Kontakt, sprecht ihr mit denen,
genau.
Austausch?
Also, als wir sagten, wir wollen eine Loge gründen, sind wir auf die, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ach, genau, die hatten 100-jähriges Jubiläum.
Ah ja.
Und da hat die damalige Großmeisterin, also Großmeisterin ist die Vorsitzende des Dachverbandes. Mhm. Also die hat hier, da haben die Männer die Eingeladenen noch auch einen Vortrag zu halten. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und die Brüder haben uns sehr herzlich das Haus geöffnet. Wir konnten unsere Gästeabende hier halten, in eben diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, und hatten auch kein Problem dann nachher, als wir dann richtig Loge waren, da, dass wir jetzt hier auch den Raum dann noch, den Ritualraum noch benutzen können und so weiter.
Habt ihr auch manchmal so Treffen, wo ihr euch austauscht, einmal im Jahr oder sowas in der
Mit
Art?
Mit den Brüdern
ja,
jetzt?
Ja,
ja, wenn sich's irgendwie ausgeht.
Okay, ja.
Wir waren jetzt alle sehr mit uns selber beschäftigt.
Ja.
Aber eigentlich gibt's auch so freimaurerische Gespräche oder man macht mal ein gemeinsames Ritual. Das geht auch.
Okay. Wer sich jetzt mit der Freimaurerei beschäftigen möchte und vielleicht nicht unbedingt Stanley Kubrick-Filme dabei anschauen möchte oder halt Verschwörungsfilme. Du hast ja also auch so ein Buch mitgebracht.
Ja, also das
Kannst
ist,
vielleicht eine
das ist Freimaurer-Lexikon.
Oder?
Und sonst kann ich, die Vorsitzende vom Dachverband hat zwei kleine Bücher geschrieben über Freimaurerin werden und also einmal erst, wie ist der Weg dahin und dann auch, warum eigentlich, was bringt's? Und die sind sehr unterhaltsam und gut zu lesen. Ist so ein geschichtlicher Abriss drin und auch, was wir wollen und wie man Kontakt aufnimmt.
Und wendet sich an Frauen, also es geht um Freimaurerinnen.
Es geht um Freimaurerinnen, ja, ja, okay, es wendet sich speziell an Frauen, genau. Man findet zum Teil im Internet auch kleine, sie hat auch mal so einen kleinen Film gedreht. Ich weiß nicht, ob man den auf YouTube findet, mit Freimaurern zusammen, wo die so, was machen die Männer, was machen die Frauen? Das ist ganz süß, also ganz nett anzuschauen, dass die Frauen dann auch noch mal ein bisschen fortschrittlicher sind. Ich sag's mal ganz leise. Also das ist so, wenn, ich glaube, wenn man eine jahrhundertalte Tradition hat, dann nimmt man es so hin. Mhm. Wenn man neu dazukommt, dann schaut man sich die Rituale an und sagt, warum ist das so? Was ist da? Und arbeitet und vertieft sich nochmal ein und hinterfragt das auch nochmal anders. Mhm. Und ja, und da ist so ein bisschen eine andere Stoßrichtung auch.
Ja. Es ist einfach ganz neu.
Ja,
das muss man einfach so sagen.
Genau,
ja, es ist ganz neu.
Wir haben was Neues genommen. Es ist nur noch der Vatikan als letzte Männerbastion. Oh Gott.
Ich glaube, das ist in Ordnung. So kann man das sagen. Auch da gibt es Frauen, die sich sehr darum bemühen, größere Anteile zu bekommen. Ja, es war ja auch bei der letzten Papstwahl waren auch ganz viele Frauen als Gesprächspartnerin in den öffentlichen Debatten, die dann auch darüber diskutiert haben, wie steht denn der Neue dann zur Teilhabe der Frauen? Also das ist ein Vielleicht ist das ja eben das Beispiel, wo man sich nehmen kann. Man kann auch die Männerbastionen aufbrechen. Irgendwann muss das wahrscheinlich auch geschehen.
Ja. Oder man kann auch auf die Partnerschaft der Männer setzen, so wie es hier war, wo dann einfach, also dass man mit den fortschrittlichen Männern zusammenarbeitet. Ja, also eigentlich sind es nicht immer die Frauen, die was machen müssen. Es braucht, finde ich, auch Männer, die das Patriarchat aufbrechen.
Okay.
Ja. Mhm. Und einen neuen Weg gehen möchten.
Es geht nur gemeinsam.
Ja, manche Dinge kann man nur gemeinsam verändern, ja.
Liebe Petra, wir sind jetzt so langsam am Ende.
Schon.
Ja, Wahnsinn. Wow. Wir haben noch nicht mal mit den Weltübernahmeplänen angefangen und schon.
Ja, genau. Muss ich noch sagen, wie man zur Freimaurerei kommt? Das sind wir eigentlich, außer dass man sich an uns wendet. Mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder?
Ja, es gibt offensichtlich ja auch keine andere Möglichkeit, als sich über die Gästegelegenheiten anzunähern und entweder schreiend davonzulaufen oder sich davon angesprochen zu fühlen.
Ja,
so habe ich das verstanden.
Wir können die Kontaktinformationen bei uns im Podcast in dem Textfeld in den Shownotes notieren. Das machen wir sehr gerne. Wer sich dafür interessiert, wird euch finden. Und ich glaube, das ist einfach der allerbeste Weg, oder? Ich meine, jetzt haben wir ja schon auch ein sehr schönes Gespräch darüber geführt. So ein bisschen haben wir hinter die Kulissen blicken können. Dafür ganz herzlichen Dank auch, dass du so offen das, was du erzählen konntest, auch erzählt hast. Es war sehr erkenntnisreich über die Freimaurer Maurer und Freimaurerin was zu lernen.
Tatsächlich?
Ja, zumindest mal mit den Vorurteilen aufzuräumen.
Ich bin jetzt auf jeden Fall noch neugieriger.
Noch neugieriger. Dann müssen wir also im nächsten Jahr einen zweiten Teil aufzeichnen.
Ja, ich glaube auch. Ich hätte noch ein paar Sachen zu erzählen.
Okay.
Du darfst noch mehr fragen.
Das Wichtige ist aber, dass die Gästin am Ende noch so ein bisschen erzählen soll, wo denn du am Bodensee vielleicht deinen Lieblingsort hast oder einen Kraftort.
Ja.
Oder
ich wusste, dass die Frage kommt.
Ja?
Ich habe es überlegt, aber es gibt so viele schöne Plätze. Ich auch diesen ganzen Bodensee, aber ich glaube, hinter Güttingen kann man einen Spazierweg machen, hoch auf den Berg, der heißt Erget. Und da geht man durch den Wald und erlebt den Bodanrück mit einer Schlucht. Und und wenn man aus dem Wald raustritt, hat man den Blick über den ganzen Untersee. Das ist für mich so ein ganz schöner Platz. Aber jetzt im Sommer bin ich natürlich im Strandbad. Ja.
Treffen sich die Freimaurerinnen auch außerhalb des Logenhauses zu solchen Gelegenheiten, Exkursionen?
Weniger. Also wir haben jetzt gerade Maurerferien, Handwerkerferien sozusagen. Die gehen jetzt zu Ende und dann machen wir meistens einen Ausflug.
Mhm.
Das ist sowas außerhalb. Und sonst mit den weiten Anfahrtswegen ist es auch schwierig. Und manchmal ist man dann auch ganz froh, wenn man mal so eine Pause hat. Und dann geht's jetzt im Herbst wieder richtig los.
Okay.
Ja, war
super.
Toll. Dankeschön.
Ja. Ganz vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, danke für eure Fragen. Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.